Digital Now, der Podcast für die digitale Transformation. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Digital Now Podcast. Heute geht es um das Thema KI im Mittelstand. KI ist in den letzten Jahren ein regelrechter Gamechanger für Unternehmen aller Größenordnungen geworden. Doch auf mittelständische Unternehmen kann die Implementierung komplex und abschreckend wirken. Um genau diese Hürde kümmern sich in der heutigen Folge Nadine Dörfler und ihre Gäste Andreas Kalapis und Nick Becherer. Die drei erklären, welches Potenzial KI gerade für den Mittelstand hat, wie man mit Vorbehalten umgehen kann und welche Aspekte bei der Entwicklung einer erfolgreichen KI-Strategie relevant sind. Egal, ob du KI-Neuling bist oder kurz vor der Implementierung einer KI-Lösung stehst, Nadine, Andreas und Nick haben passende Einblicke und Studienergebnisse für alle parat.
Hi Andreas, hi Nick, schön, dass ihr da seid und euch die Zeit nehmt, um uns heute ein paar Insights zu geben zum Thema künstliche Intelligenz und wie die Einführung in mittelständischen Unternehmen gelingt. Doch bevor wir tiefer einsteigen, stellt euch doch gerne mal kurz vor.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Andreas Kalapis. Ich bin seit 2018 bei der Intagia und im Bereich Business-Applikationen unterwegs und habe das Thema KI als mein Steckenpferd mir ausgesucht, treibe das gerne weiter und möchte mit dem Produkt KI-Strategie den deutschen Mittelstand dabei unterstützen, die ersten Schritte in diesem Bereich, in diesem Themenfeld zu fassen.
Ja, hallo auch von meiner Seite an euch beide. Ich bin Nick Becherer. Ich bin seit 2022 bei der Intagia, bin da beim Andreas im Team und beschäftige mich eigentlich die meiste Zeit mit dem Thema KI und da halt mit Fokus auf den deutschen Mittelstand und wie man das Ganze strategisch angehen kann.
Super, vielen Dank. Jetzt sind wir natürlich gespannt, welche Schritte ihr uns aufzeigt, wie künstliche Intelligenz, wir kürzen es immer ab mit KI, eben im Mittelstand gelingt. Der Begriff KI-Strategie klingt für mich jetzt erstmal ein bisschen mehrdeutig. Könnt ihr den für uns eingrenzen und erklären, was sich dahinter verbirgt?
Sehr gerne. Also bei dem Begriff KI-Strategie geht es für uns darum, das Ganze differenziert zu sehen von der grundsätzlichen IT-Strategie, die in jedem Unternehmen vorliegen sollte, als auch eine Digitalisierungsstrategie. Meistens findet man dort dann auch so Initiativen, die in Richtung IoT, KI etc. gehen. Und unser Fokus ist wirklich dann in diesem Unterbereich nochmal eine eigene Strategie zu haben, die dann eben eine Strategie für die künstliche Intelligenz ist. Beziehungsweise geht es da primär darum, wie gehe ich künstliche Intelligenz für mein Unternehmen sukzessiv an. Und ja, die Strategie soll so ein gewisses strukturiertes Vorgehen für mich als Unternehmen angehen. Das heißt, das Thema ist bei vielen Sachen, da gehen wir später gleich nochmal ein, was Probleme sind bei dem ganzen Thema. Aber die Idee ist, mit dieser KI-Strategie wirklich von Fehlern oder Fehler vorab schon zu vermeiden, diese von vornherein zu erkennen, um dann auch gezielter und effizienter das Ganze anzugehen. Und dann eben auch aus Best Practices zu lernen. Das heißt, was haben andere Kunden gemacht? Was passt für mein Unternehmen? Was sind vielleicht auch die Use Cases, die ich habe? Also wirklich da mit einem strukturierten Vorgehen, strukturierten Ansatz das Ganze anzugehen und ja, das eben in so einem Strategiekonzept auch festzuhalten.
Okay, und wofür brauche ich beziehungsweise ein Unternehmen eine KI-Strategie?
Ja, wenn ich das beantworte oder beantworten kann, ich glaube, wenn man sich besinnt oder zumindest nochmal fokussiert, wo eigentlich die Stärken von so einer KI ist und wo die Stärken von einem menschlichen Arbeiter sind, kann man das eigentlich, glaube ich, ganz gut erkennen. So eine KI oder ein Algorithmus, die sind besonders stark in jeglichen Aufgaben, die sich immer wieder wiederholen, also sehr repetitiv sind, sehr regelbasiert, eine kontrollierte Umwelt haben oder auch ja große Datenmengen einfach verarbeiten müssen, dort vielleicht Muster erkennen, die der Mensch nicht erkennen würde, weil es einfach so komplex ist. Genau in solchen Bereichen ist eine KI deutlich besser als der Mensch und das ist auch nicht ja besonders schlimm, wenn man das jetzt vielleicht so sehen will. Auf der anderen Seite haben wir halt Menschen und die sind deutlich stärker, wenn es um emotionale Sachen geht. Also da haben wir jetzt das ganze Empathie-Thema, ja, wie kann ich mit den Kunden wirklich mich in den hineinversetzen, den seine Probleme verstehen und dann ja einfach ihm viel besser helfen. Das würde einer KI sehr, sehr schwer fallen, solche Aufgaben. Auch vielleicht ein Wissenstransfer von ganz unterschiedlichen Domänen. Also beispielsweise, ich sehe irgendeine Tierdoku, sehe da irgendwas Interessantes und denke, ah, da könnte man vielleicht irgendein cooles Guerilla-Marketing-Konzept machen. Das würde so einer KI auch relativ schwierig fallen, weil die beiden Themenkomplexe so weit auseinander sind, dass da einfach diese Vernetzung nicht so wirklich möglich ist, zumindest noch nicht heutzutage. Und der Hauptvorteil von so einer KI-Strategie liegt einfach darin, diese beiden, ja, dominanten Felder von Menschen und KI zu kombinieren und so eine Symbiose aus Mensch und KI zu schaffen, wo beide miteinander arbeiten und diese Win-Win-Situation einfach zu ja doppeltem Vorteil führt. Und das ist, glaube ich, der Hauptvorteil von einer erfolgreichen KI-Strategie.
Okay, das klingt ja erstmal sehr positiv. Jetzt frage ich mich, warum implementiert denn nicht jedes Unternehmen KI-Lösungen, um Vorteile wie diese Win-Win-Situation, von der du gerade gesprochen hast, zu erhalten?
Nick hat uns ja schon gerade die positiven Seiten dargestellt und es klingt jetzt natürlich alles erstmal super attraktiv, aber wenn man natürlich ehrlich ist, gibt es auch bei diesem Thema immer mal wieder Probleme, die bei einer erfolgreichen KI-Strategie oder Implementierung dann auch im Weg stehen können. Vorneweg würde ich vielleicht mal anfangen mit dem ganzen ja technologischen Hintergrund. Also ich denke oder uns aus Erfahrung heraus kann man sagen, dass viele Unternehmen überhaupt gar keinen Überblick haben, wie sieht denn überhaupt gerade der Lösungsmarkt aus, welche Möglichkeiten gibt es. Man liest immer nur von den ganzen Anwendungen, die in Spotify drin sind, die Chatbots, Voicebots wie Siri, Alexa. Und das klingt jetzt alles sehr advanced und super komplex. Am Ende des Tages gibt es auch viel simplere KI-Anwendungen, die auch schon Unternehmen weiterhelfen können. Und diesen Überblick erstmal zu haben, beziehungsweise dann auch die Ressourcen im Unternehmen zu haben, die sich dann wirklich auch mal gezielt mit sowas befassen können, das ist halt immer schwierig. Und solange ich natürlich auch aus technologischer Sicht nicht weiß, was denn eigentlich alles geht und was für Dienstleister, Unternehmen es momentan am Markt gibt, die mir da auch gezielt helfen können, ist natürlich auch schwierig, da zu wissen, okay, wie fange ich das Ganze jetzt an und wo starte ich? Nächster Punkt ist dann, ich hatte gerade schon mal kurz die Ressourcenlage angeteasert, ist natürlich auch das Thema Talent. Also jeder weiß, dass der Arbeitsmarkt gerade für IT-Talente gerade sehr schön ist, aus Talente-Sicht, aber aus Unternehmenssicht sehr, sehr schwierig, weil ich da im Wettbewerb stehe mit großen Tech-Unternehmen, die natürlich auch finanziell da ganz andere Mittel haben und auch ganz andere Gehälter zahlen können. Und gerade wenn ich mich in diesem Thema dann auch langfristig etablieren möchte und das dann auch bei mir im Unternehmen ausbauen möchte, brauche ich natürlich da auch ja das frische Know-how, frische junge Leute, die damit unterstützen können, die das Thema vorantreiben können, die da vielleicht auch schon Erfahrungen gesammelt haben. Und diese Talente dann auch anzuwerben, ist einfach schwierig für den Mittelstand. Nächster Punkt ist dann der kulturelle Aspekt. Nach einer aktuellen Studie sieht es so aus, dass in den nächsten 30 Jahren bis zu 50% der jetzigen Tätigkeiten automatisiert werden können. Das heißt natürlich auf der ersten Sicht, okay, Effizienzen, die gesteigert werden können, Arbeitszeit, die gespart werden kann und mit diesem Punkt Arbeitszeit, die gespart werden kann, kommen natürlich immer gewisse Sorgen auf. Gerade bei den Arbeitnehmern, weil dann sofort der Gedanke aufkommt, ich werde substituiert. Also die KI nimmt mir meinen Job weg, ich bin obsolet, kann da keinen Mehrwert beitragen. Alles, was ich gerade an Tätigkeiten durchführe, führt dann eben die Maschine durch. Und diese Skepsis muss auch von Unternehmen nachvollzogen werden und ernst genommen werden, weil ich glaube, das wichtigste Gute im Unternehmen sind die Mitarbeiter. Und deswegen ist es da wichtig, wirklich die Leute auch abzuholen und diese Skepsis insofern nachzuvollziehen, dass von vornherein wirklich kommuniziert wird. Was möchte ich mit meiner KI-Strategie erreichen? Was ist das Ziel des Ganzen? Und wirklich von vorne weg direkt zu kommunizieren. Es soll keine Arbeitskräfte substituieren, sondern es soll Kapazitäten freimachen, damit ich mich auf komplexere beziehungsweise andere Tätigkeiten fokussieren, konzentrieren kann. Das heißt, das Zielbild sollte immer eine hybride Lösung sein, weil da sieht man auf dem Markt aktuell, dass die größten Effizienzen können dadurch gehoben werden, wenn Mensch und Maschine zusammenarbeiten. Das heißt, dieses hybride Modell ist sozusagen das Zielbild, was ins Auge gefasst werden sollte. Nächster Punkt, das geht auch Hand in Hand mit dem Kommunikationsthema einher, dass die Priorität beim Management vorhanden ist. Also das Management sollte da definitiv hinten dran sein, sollte das Thema auch ja von der C-Ebene herab steuern und da dementsprechend auch die Priorität drauflegen, weil ansonsten es meistens so ist, dass aus dem IT-Team heraus oder sonstigen Abteilungen im Unternehmen so eine Initiative gestartet wird, diese dann meistens scheitert und mit diesem Misserfolg ist das Thema dann auch schon wieder beerdigt. Und dann in 1-2 Jahren können wir uns wieder damit beschäftigen. Das sollte natürlich definitiv nicht das Ziel sein, wegen dieses Strategiethema, dass wir da nicht nur kurzfristig denken, sondern über einen gewissen Zeithorizont einen Plan uns hinlegen, der dann eben auch vom Management ja gefördert wird, unterstützt wird. Das zeigt sich auch gerade in einer aktuellen Studie von McKinsey, dass da wirklich von den KI, ich nenne es mal High-Performern, 53% eine ganz klare KI-Strategie haben, während andere Unternehmen, die dann eben im KI-Bereich sogenannte Low-Performer sind, gerade mal 20% da wirklich ein Zielbild haben beziehungsweise KI-Strategie etabliert haben. Genau. Und dann letzter Punkt, letztes Problem, was ich gerne noch nennen würde, ist ja die Ethik, die dahinter steht. Also das Ethische, dass da immer diese Sorge ist, wenn da so ein Modell trainiert wird, sei es ein Chatbot oder sei es eine sonstige Lösung, dass natürlich immer gewisse Biases da drin sind, bedeutet Abweichungen oder Probleme, die ja für mich als Unternehmen dann auch weitreichende Folgen haben könnten. Also um da einfach nur kurz ein Beispiel, um es greifbarer zu machen, zu nennen, Meta bzw. Facebook hatte in 2022 mal einen Chatbot gelauncht, der durch verschiedene Chats trainiert werden konnte. Das heißt, alle möglichen Chats, die da durchgeführt wurden mit dem Chatbot, wurden gespeichert, wurden zum Training genutzt. Und das Problem ist, dass das natürlich dann auch missbraucht werden kann. Das heißt, da wirklich User sich zusammengesetzt haben und den bewusst schlecht trainiert haben, in Anführungszeichen. Und ja, nach 2 Tagen dann der Chatbot, ohne da bewusst zu handeln, da ja so eine KI kein Bewusstsein hat, dann eben so drauf trainiert war, dass da teilweise dann auch ja rassistische Formulierungen geäußert wurden, was dann eben auch so die Schattenseiten zeigen kann. Weil das ist dann definitiv, ja, sag ich mal, der Boomerang, der dann zurückkommt, wenn da eben kein Auge drauf ist. Und ja, da haben auch viele Mittelständler natürlich dann Sorgen, gerade wenn es dann um so Chatbot-Thematiken geht, dass man da wenig Einfluss drauf hat, in welche Richtung das Ganze ausschlägt und dann für mich als Unternehmen ganz andere Konsequenzen haben sollte als nur ein kleiner Kundenservice-Bot, den ich da eigentlich geplant hatte.
Ich glaube, eine Sache, wo ich Andreas kurz ergänze, um das nochmal ein bisschen plastischer zu machen, ist das ganze Thema Lösungsübersicht, weil es wirklich essentiell schwierig ist für die Mittelständler, die wirklich eine, ja, sage ich mal, begrenzte Kapazität in ihrem IT-Department haben. Nadine, nur mal als kleine Schätzfrage, wenn wir jetzt das Thema Chatbots angehen und sagen, okay, wie viele Plattformen, wie viele Provider gibt es weltweit, die dir so ein Chatbot wirklich auf dein Unternehmen anpassen können? Was würdest du da schätzen?
Also das Interesse steigt ja immer mehr. Wenn du jetzt sagst weltweit, würde ich mal schätzen 120. Liege ich da richtig?
Also basierend auf naja, sagen wir mal, wenn du das mit 10 multipliziert hättest, dann wärst du nah dran gewesen. Also ungefähr über 1350 Chatbot-Anbieter oder sage ich mal Customizer gibt es weltweit. Das ist wirklich erstaunlich. Und wenn man sich dann vorstellt, ich bin in der Lage, in der Position von einem Mittelständler und will mir da eine Übersicht verschaffen, da habe ich wirklich eine Person, die dann 3 Monate nur beschäftigt ist, damit sich Provider anzuschauen. Und das ist natürlich einfach auch rentabilitätsmäßig absoluter Müll. Deswegen macht halt eine professionelle Einordnung basierend auf dieser Lösungsübersicht schon auf jeden Fall Sinn.
Okay. Ja, spannend. Jetzt hat Andreas ja viele Vorteile, aber auch Nachteile beziehungsweise Fehler, die man eingehen kann als Unternehmen oder begehen kann. Es ist also nicht ganz so einfach, eine KI-Strategie zu integrieren beziehungsweise zu implementieren. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich die eben genannten Fehler nicht gehe?
Ja, ich glaube, das ist genau die richtige Frage, die man sich stellen sollte. Wenn man das mal so kurz zusammenfasst, würde ich sagen, dass wir so 4 Hauptschritte als Unternehmen oder dass man als Unternehmen 4 Hauptschritte gehen sollte und dann noch so ein bisschen einen Zusatzschritt, wenn ich das mal nun so nennen darf, die erste Sache, die ganz wichtig ist, dass man sich als Unternehmen fragt, sind wir überhaupt bereit für eine KI-Strategie? Habe ich die Kapazitäten? Bin ich auch von meiner Digitalisierungsstrategie weit genug, um an das Thema KI überhaupt zu denken? Wenn es nicht der Fall ist, dann macht das alles natürlich relativ wenig Sinn. Die zweite Phase, die man danach angehen kann oder sollte, ist das ganze Thema Use Cases. Also was will ich genau eigentlich machen? Wo liegen die Probleme im Unternehmen? Was gibt's da für Lösungsmöglichkeiten, die auf KI basieren, welche man implementieren kann? Danach schaut man sich an, wie man das angehen möchte. Habe ich die Kapazitäten, um das wirklich in-house zu entwickeln? Hole ich mir vielleicht von einem externen Dritten Hilfe oder finde ich da irgendwie eine Zwischenlösung? Und danach kommt dann die finale Einführung von einem KI-Produkt. Und was dann so ein bisschen als 5. oder begleitender Schritt ist, ist das ganze Thema Change Management. Andreas hat schon die Probleme aufgezählt. Gerade was wirklich diese Resistenz von Mitarbeitern angeht, ist da eigentlich mit einer der wichtigsten Punkte für den langfristigen Erfolg des Change Management.
Okay, ich denke, es macht Sinn, wenn wir kurz mal auf jede Phase bzw. jeden der 5 Schritte zu sprechen kommen, um einfach ein besseres Verständnis zu bekommen.
Ja, sehr, sehr gerne. Dann würde ich einmal mit unserer ersten Phase starten oder der ersten Frage starten. Sind wir bereit? Also wir als mittelständisches Unternehmen in Deutschland wollen jetzt gerne was für KI machen oder gerne in diesem Bereich Data Science/KI die ersten Schritte machen. Und genau, die Frage, sind wir bereit? Was wir da als ersten Schritt haben, ist unser sogenanntes KI Maturity Assessment. Das heißt, wir setzen uns, das ist meistens in Form von 2 Halbtages-Workshops mit dem Kunden zusammen und führen dort eine Ist-Soll-Analyse, einen Ist-Soll-Vergleich durch. Ziel des Ganzen ist es, am Ende dann, wie bei jedem Ist-Soll-Vergleich, das Gap festzustellen zwischen wo stehe ich und wo möchte ich eigentlich hin. Das Ganze haben wir runtergebrochen auf 4 Dimensionen. Bedeutet, wir führen gezielte Fragen durch, um, wie gesagt, diese Einordnung vorzunehmen. Und diese Dimensionen spalten sich auf in Strategie und Vision. Da geht es darum, haben wir überhaupt eine Strategie? In welche Richtung geht das Ganze? Was ist unser langfristiges Zielbild? Im nächsten Schritt geht es dann, oder in der nächsten Dimension geht es dann darum, Daten und Technologie. Also was für Daten habe ich im Unternehmen und welche Technologien setze ich eventuell sogar schon ein? Nächster Punkt ist das Thema Organisation, Menschen und Kultur. Welche Ressourcen habe ich? Wie ist meine Organisation aufgebaut? Habe ich vielleicht sogar schon ein dediziertes Team, was sich mit solchen Zukunftstechnologien befasst? Und wie ist natürlich generell die Kultur in meinem Unternehmen? Also habe ich da eher eine offene Kultur für solche neuen Sachen oder ist es viel, da kommen wir nochmal in der letzten Phase drauf zu, Change Management, ist da viel Vorleistung zu tun, um dann eben da auch kommunikativ das Ganze den Leuten näher zu bringen. Und last but not least, was ich schon als Problem genannt hatte, natürlich das ganze Thema Governance und Ethik, dass da immer drauf zu achten ist, welche Möglichkeiten oder welche Tätigkeiten soll der Bot denn übernehmen und welche Drawbacks könnte das Ganze für mich auch haben, damit es dann eben auch aus dieser Perspektive für mich passt. Und was wir da durchführen, ist dann, wie gesagt, so ein Abgleich zwischen den Mindestanforderungen und dem Zielbild und daraus lassen sich dann schon wirklich erste Handlungsfelder für uns ableiten. Das heißt, wir haben da in einer sehr effizienten und kompakten Form, wie gesagt, 2 Halbtages-Workshops, relativ schnell sehr, sehr viele Learnings raus und sehr, sehr viele Handlungsfelder, die sich für Unternehmen ergeben. Und es kann meistens schon sein, dass wir bei diesen 5 Schritten, die wir da eigentlich gehen wollen zur KI-Strategie, tatsächlich auch schon im ersten Schritt den Prozess beenden müssen. Beenden heißt aber in dem Sinne, dass wir sagen, okay, das Unternehmen ist Stand jetzt noch nicht bereit, KI zu machen, aber dadurch, dass wir ja diverse andere Handlungsfelder erkannt haben. Das kann damit zusammenhängen, dass meine Datenlage einfach nicht gut genug ist. Ich habe viele fehlende Daten, viele Lücken, viele Doppelungen. Und da gilt dann das klassische Prinzip Shit in, Shit out. Das heißt, wenn natürlich mein Datenhaushalt noch nicht sauber ist, macht es auch keinen Sinn, da irgendwelche advanceden Applikationen einzuführen, die eben auf diesen Daten dann basieren. Aber kann natürlich dann auch für den Kunden heißen, also es gibt, ich glaube, so oder so aus dem Maturity Assessment hat man immer einen Mehrwert aus Kundensicht, weil man einfach dann, wie gesagt, die anderen Handlungsfelder ableitet und dann auch feststellen kann, okay, vielleicht muss ich, bevor ich jetzt ein KI-Projekt starte, erstmal ein Datenmanagement-Projekt starten und da erstmal einen Fokus ziehen. Und ich glaube, es gab da auch einen Podcast zu von der Ju und der Kollegin von uns beiden, die da auch nochmal ausführlicher drüber gesprochen hat. Also es kann wirklich sein, dass da erstmal vorgelagerte Projekte gestartet werden müssen. Das kann von einem Stammdatenprojekt über so ein Datenmanagementprojekt, um dann eben hin zu diesem Thema zu kommen. Und man kann auch später immer noch dieses Projekt dann durchführen. Also die KI, die wartet da, die ist da geduldig. Wichtig ist wirklich, dass die Vorarbeit geleistet wird. Also ich muss zuerst meine Hausaufgaben machen, bevor ich dann auch wirklich voll starten kann.
Ja, ich glaube dann die zweite Phase, die ich ja schon am Anfang angesprochen habe, wir gehen jetzt davon aus natürlich, dass das Unternehmen bereit ist, sage ich mal, die alle Mindestanforderungen in den ganzen 4 Kategorien erfüllt und sich dann überlegen muss, was es eigentlich machen will. Da ist es essentiell, dass man sich fragt, okay, was sind wirklich Hauptprobleme, wo hakt es bei uns optimierungsmäßig am meisten und dann guckt, quasi wirklich ein Matching macht, gibt es für dieses spezifische Problem wirklich auch eine solide Lösung, rein aus technologischer Sicht, die auf einer KI basiert, die wirklich Mehrwert schafft. Und diese Use Cases spannen sich über jegliche Unternehmensfunktion. Also sagen wir mal, wir befinden uns im Kundenservice, um bei dem Chatbot-Beispiel von vorhin zu bleiben und möchten da halt unsere Kommunikation zwischen Kunden und Kundensupport irgendwie automatisieren. Dann würde sich da ein Chatbot anbieten als Use Case, weil er halt eben dieses Problem Kundenkommunikation effektiv löst. Und das würde dann so ein Beispiel sein. Das Wichtige ist eigentlich bei den ganzen Use Cases, dass man sich wirklich nur auf Use Cases fokussiert, zumindest am Anfang, die einen, sage ich mal, hohen Wert für das Unternehmen haben. Also macht es wirklich Sinn, das umzusetzen und ist es einfach umzusetzen. Es macht keinen Sinn, wenn ich als Mittelständler gerade mit KI anfange und dann wirklich ein hammerschweres Projekt umsetze, was wirklich vielleicht, eine große Zeit in Anspruch nimmt, viele Ressourcen bindet und dann das doch vielleicht aus irgendwelchen Gründen scheitert. Das würde alle zukünftigen KI-Themen eigentlich für das Unternehmen ja quasi einstampfen. Deswegen ist da wichtig, am Anfang ja diese Quick Wins zu realisieren, einfache Use Cases, die einen hohen Wert haben. Und da kann man dann auch manchmal, wenn man darauf Lust hat oder auch die Kapazität überhaupt hat, Use Cases, die miteinander verwandt sind, also entweder gleiche Unternehmensfunktion oder auf gleicher Technologie basieren, simultan oder sukzessiv, also nacheinander umsetzen, um einfach da so ein bisschen Skaleneffekte zu nutzen und auch ein bisschen mehr, ja, Traktion zu gewinnen. Das ist eigentlich das Thema, das ganze Thema Use Cases.
Genau, ich würde da gerne nochmal was ergänzen. Also das, was der Nick gerade gesagt hat, das ist wirklich so der essentielle Part an dem Ganzen. Also viele Unternehmen denken dann immer, mit so einer KI-Lösung muss ich direkt die Sterne vom Himmel holen. Aber am Ende des Tages geht es drum, gerade auch bei dieser Vorgehensweise, den ersten Schritt vor dem zweiten zu gehen und nicht umgekehrt. Bedeutet, dass ich wirklich mich erstmal mit diesen Use Cases beschäftige und mir einen raussuche, der auch vielleicht nur ein ganz, ganz kleines Tool ist, aber schon vielleicht ein oder zwei Schritte automatisiert, um erste Erfahrungen zu sammeln, mein Unternehmen darauf vorzubereiten, dem Mitarbeiter zu zeigen, guck mal, das sind die Vorteile, die wir erreicht haben und schau mal, wie viel Zeit du jetzt für andere Tätigkeiten hast und das haben wir schon automatisiert und so kann das Ganze natürlich noch weitreichender funktionieren. Dann, wenn man das wirklich mal etabliert hat und diese Kultur dann auch geschaffen hat und wie gesagt, dann auch die Daten dafür da sind, dann kann man sich auch mal an größere Themen ranwagen. Aber das Wichtige ist, also man kann da wirklich gezielt schon in einzelnen Fachbereichen reingehen und ist da dann auch gewisserweise unabhängig von anderen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Fachbereich Vertrieb eine sehr, sehr schöne Datenlage habe, ein CRM-System, was sehr aufgeräumt ist, wo ich sehr viele Daten auch nutzen kann, dann kann man da natürlich schon mal starten, unabhängig davon, ob jetzt in der Produktion es da vielleicht anders aussehen sollte. Genau. Überleitend jetzt aber von den Use Cases würde ich einmal in die Implementierungskonzeption gehen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, womit möchte ich anfangen, muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie wollen wir es denn machen? Das heißt, es steht die Entscheidung aus, make or buy. Also habe ich die Kapazitäten, die Ressourcen, das Know-how, um selbst was zu entwickeln? Gegenüber der Entscheidung bediene ich mich am Markt an fertigen Lösungen, die schon vielleicht etabliert sind, die auch meine Konkurrenz eventuell schon nutzt und kaufe mir was ein. Oder der dritte Weg, immer dieser Mittelweg, den es dann natürlich dann gibt, eine hybride Lösung. Das heißt, ich bediene mich am Markt, nehme dort eine existierende Lösung und erweitere die bzw. parametrisiere die und ergänze eventuell kleinere Add-ons, die dann für mich programmiert werden oder von mir auch programmiert werden, um dann so einen hybriden Weg zu gehen. Da stehen am Ende des Tages ja so ein gewisser Entscheidungsbaum dahinter. Das kann man jetzt leider gerade nicht sehen. Da würde ich aber darauf verweisen, dass wir ja noch ein Webinar haben.
Genau, das können unsere Zuhörerinnen in den Shownotes dieses Podcasts sehen. Da verweisen wir auf den Link zu einem Webinar.
Genau, da haben wir nämlich das Ganze nochmal grafisch dargestellt. Also gerade diese fünf Entscheidungen, die dahinter stehen, da geht es darum, Eigentumsrechte, macht es Sinn für mich, dass ich ja die Intellectual Property dahinter habe? Zweiter Punkt, ist es ein Competitive Advantage für mich, wenn ich es selbst entwickle? Oder ist es eigentlich nur vergebene Lebensmühe und eine existierende Lösung am Markt macht am meisten Sinn für mich? Dritter Aspekt, Qualität externer Lösungen. Warum sollte ich mich dran setzen und versuchen, eine etablierte Lösung, die schon bei diversen Kunden implementiert ist, nachzubauen, wenn, wie gesagt, ich mir auch einfach die Lizenzen dafür kaufen kann? Nächster Punkt ist ja immer das Thema Kapitalrentabilität. Geht natürlich Hand in Hand mit den Punkten davor. Macht es überhaupt Sinn, da die Investitionen in so eine Programmierung reinzusetzen und da im Zweifel sogar noch Ressourcen einzukaufen? Oder ja, macht es Sinn, da wie gesagt das Geld auszugeben, um dann ein Abo-Modell für einen gewissen Service, der eben schon am Markt existiert, auszugeben? Und der letzte Punkt, was wir zu Beginn beim Thema Probleme schon mal genannt hatten, IT-Talent. Also habe ich überhaupt die Ressourcen, um das eigenmächtig zu stemmen? Oder bin ich sogar darauf angewiesen, dass ich das mit einem Partner gemeinsam mache, der mich da an die Hand nimmt, der mich unterstützt, der mich da durchlotst und für mich auch immer, was glaube ich der Hauptvorteil ist, als Sparringspartner auch da ist. Also mir meine Fragen beantworten kann, mir helfen kann, ja, und all diese Themen mit mir begleiten kann. Und ja, wie gesagt, da gibt es dann so einen Entscheidungsbaum, den man entlang geht und am Ende kommt man dann eben bei einer dieser Themen raus, also Bild, also eine eigene Bildlösung, eine Hybridlösung, eine Buy-Lösung oder es kann auch sein, dass ich hier wieder abspringe und merke, na, da, wo ich jetzt eigentlich anfangen will, macht es noch keinen Sinn. Das heißt, für diesen Use Case explizit ist die Lösung erstmal warten. Heißt aber nicht, dass ich jetzt erstmal ein Jahr wieder nichts mache, sondern ich kann natürlich zurückgehen und mir einen anderen Use Case aussuchen und da nochmal gucken, wo könnte ich da eventuell starten. Genau, und da gibt es eine riesige KI-Solution-Landscape mittlerweile. Also wir haben da mal so eine Übersicht gebaut, wo man in den verschiedenen Fachbereichen diverse Logos sieht, um einfach mal darzustellen, wie vollgepackt der Markt wirklich ist und wie groß mein Pool ist an Möglichkeiten, wo ich mich bedienen kann. Deswegen kann ich da auch nochmal aufs Webinar verweisen. Da sieht man einmal diese Folie, wo man dann wirklich die Übersicht hat, falls da Interesse da ist, sich das genauer nochmal anzuschauen. Genau, aber wenn man dann das Konzept hat, Nick, wie implementiere ich?
Ja genau, dann gehen wir gleich zum vierten Punkt und fast schon finalen Punkt über. Das ist die Implementierung. Wenn man dann wirklich weiß, okay, ich habe jetzt den und den Use Case, will den so und so umsetzen, dann geht es an die Implementierung. Meistens startet man da mit einem Prototypen. Also wir haben ja erstmal ein einfaches Produkt oder so ein Minimum Viable Product, MVP, wie man es auch nennt. Teste da ein bisschen eine Unternehmensfunktion rum. Wenn das erfolgreich ist, dann implementiere ich das voll. Und wo dann der Knackpunkt ist, was die wirklich die wenigsten Unternehmen erfolgreich machen, ist dann die Skalierung. Das heißt, ich setze es in der ganzen Unternehmensfunktion um, vielleicht bei Tochterunternehmen, kann da vielleicht weitere Skaleneffekte nutzen. Und das ist wirklich dann dieser Knackpunkt, wie kann ich den meisten Wert aus diesem ganzen Prozess, der vorher durchlaufen worden ist, ziehen. Also da ist wirklich dieser Sprung von Implementierung in einer spezifischen Funktion zu Skalierung im gesamten Unternehmen, das ist wirklich essentiell. Und das sieht man momentan leider noch viel zu selten. Grund ist halt eben, die ganze Vorarbeit wurde schlecht oder zumindest nicht ausreichend gemacht, um da wirklich das Know-how zu haben. Ja, der Use Case ist vielleicht toll und schön, aber der Wert im Gesamtunternehmen, vielleicht der Gesamtgruppe ist einfach zu gering, um das erfolgreich zu skalieren. Genau, und danach, oder nicht danach, sondern währenddessen kommt eigentlich das ganze Thema Change Management.
Ja, das ist richtig eingeleitet. Also wir haben es mal als fünfte Phase bezeichnet. Also die fünfte Phase Change Management, das heißt die Frage, die dahinter steht, wie gelingt ein langfristiger Erfolg? Aber eigentlich, wenn man es darstellen würde, ist es eine kontinuierliche Phase, die über diesen gesamten Prozess immer mitschwingt und auch immer eine gewisse Beachtung erfordert. Da geht es wirklich drum, wenn man sich mal so eine Pyramide vorstellt, also eine Organisationspyramide, wir haben oben das C-Level, darunter das Management, die Mitarbeiter und ganz unten auch nochmal so eine Grundebene, eine Basis, was natürlich Partner und mein gesamtes unternehmerisches Ökosystem ist, was ja mit mir zusammenarbeitet, sei es Kunden, sei es Lieferanten, also alles, was da irgendwie im Unternehmensumfeld unterwegs ist. Und dieses Change Management umfasst auch wirklich alles. Wir hatten es zu Beginn gesagt, C-Level, Commitment, Priorität beim Management. Es geht wirklich top-down als auch bottom-up in beide Richtungen, dass ich diese Veränderung, die damit einhergeht, dass Prozessschritte automatisiert werden, dass ich Kapazitäten freischaffe, dass Mitarbeiter für ihre jetzige Tätigkeit vielleicht nicht mehr notwendig sind, aber dann auch wirklich anders eingesetzt werden im können im Unternehmen. Also da nochmal dieser Punkt, dass keine Stellen abgebaut werden sollen, sondern die Symbiose zwischen Mensch und Maschine da auch geschaffen werden soll. Und ja, diesen Prozess wirklich da die ursprüngliche Resistenz und Skepsis, die immer mal da ist oder immer, wenn dieses Thema KI fällt, ja, das ist so ganz tolle Technologie und super schwierig und dann denkt man, wie gesagt, sofort an diese super ausgereiften Lösungen oder gerade aktuell ChatGPT, was ja in aller Munde ist, was man dann herausbringt. Aber so weit wollen wir ja gar nicht. Wie gesagt, die ersten Schritte gehen, das auch dementsprechend kommunizieren in der Organisation und dann auch die ersten Erfolge zeigen von so kleinen Modellen, die eingeführt wurden. Und das kann man auch wirklich nochmal untermauern mit Workshops und Online-Schulungen. Also den Mitarbeiter an die Hand nehmen, abholen und auch zeigen, guck mal, das ist die Lösung, die wir jetzt implementiert haben, das hat das und das bewirkt und vielleicht dann auch wirklich so Interviews mit Mitarbeitern führen. Welche Vorteile hat das für dich ergeben? Wie siehst du das? Wie funktioniert deine Arbeit jetzt? Welche Vorteile hast du jetzt daraus gezogen? Und das auch gerne dann, wie gesagt, kommunizieren. Also da wirklich so Erfahrungsberichte auch mal im Unternehmen, im Intranet oder sei es per internen Newsletter den Mitarbeiter nahelegen oder nahebringen. Und schlussendlich das Ziel dieses ganzen Change-Prozesses, der, wie gesagt, kontinuierlich mitschwingt, ist dann auch so ein fundamentales KI-Wissen aufzubauen. Also dass jeder, soll es keiner oder nicht jeder im Unternehmen muss jetzt ein KI-Experte werden, aber zumindest so ein Grundverständnis aufbauen, was mein Unternehmen mit KI anfangen möchte, wo es hin möchte und wo dann auch irgendwann Ende ist. Also um das vielleicht nochmal schon jetzt überleiten in so eine kleine Zusammenfassung, nicht jedes Unternehmen muss eine Data-Driven Company werden und komplett durchautomatisiert sein, sondern das Ziel ist es, diese KI-Strategie so zu definieren, dass ich für mich Vorteile erkenne, Use Case erkenne und an den Stellen oder in den Fachbereichen mein Unternehmen optimiere und verbessere, ohne dass ich jetzt das nächste Facebook oder Spotify oder wie sie alle heißen werde.
Ich glaube, um nochmal darauf zurückzukommen, dieses ganze Thema Change Management, wenn man das wirklich erfolgreich angeht, und das hat eine Studie von BCG letztes Jahr oder vorletztes Jahr gezeigt, dass Teams, die mit KI arbeiten, also wirklich dieses hybride Modell, wo das erfolgreich von einem Manager angegangen wurde, dass die ja gezeigt haben, dass knapp 80% der Personen in den Teams angegeben haben, dass sich die Arbeitsmoral und der Teamzusammenhalt strukturell verbessert hat. Und das zeigt wirklich, dass Leute sich nicht ersetzt fühlen, sondern ergänzt durch eine KI, womit sie einfach ihre Arbeiten und ihre Tätigkeiten besser ausüben können, mehr Zeit für, ja, sage ich mal, erfüllendere Aufgaben haben und das ganze Team eigentlich davon auf einer moralischen Ebene profitiert, was schon beeindruckend ist, was man initial sich nicht darunter vorstellt, wenn man sagt, wir wollen KI einführen.
Ja, absolut. Vielen Dank, lieber Andreas und lieber Nick, für diese spannenden Einblicke. Also mir habt ihr auf jeden Fall die Skepsis genommen, beziehungsweise diese, also jegliche negativen Aspekte, die das Thema KI so mit sich bringt oder über die es kursiert, habt ihr ausgeräumt und auch nochmal dargestellt, was kann nur der Mensch, was wird KI nie ersetzen können und was sind die Vorteile von KI, beziehungsweise wo kann KI eben in Unternehmen helfen. Ja, falls Sie unseren beiden Experten eine Frage senden möchten, liebe ZuhörerInnen, können Sie das gerne tun unter podcast@muck.valentic.com. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.
Tschüss. Dankeschön. Ciao.